Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Die Tanne, das ist ein erstaunlicher Baum. Man kann mit der Tanne das ganze Drama der deutschen Forstindustrie erzählen und die Geschichte eines politischen Missbrauchs, aber natürlich auch von unseren Weihnachtsritualen mit dem Lichterbaum. All das machen wir gleich mit einem neuen Buch über die Tanne. Um die 25 Millionen Weihnachtsbäume stehen zu Weihnachten in deutschen Wohnzimmern und viele davon sind Nordmann-Tannen. Und unter der Nordmann-Tanne wird dann gerne O-Tannenbaum gesungen. Also die Tanne, die spielt eine gewisse Rolle bei unserem Weihnachtsfest. Der Forstwirt Wilhelm Bode, der hat ein Buch über die Tanne geschrieben und in der ausgezeichneten Naturkundenreihe des Verlags Mattes und Seitz veröffentlicht. Und über das Buch wollen wir reden. Hallo, Herr Bode.
Schönen guten Tag, Herr Mayer.
Sie und die Tanne, Herr Bode, ich muss schon sagen, Sie schreiben mit so viel Engagement über die Tanne, so viel Leidenschaft, Wut auch manchmal. Da ist schon mehr zwischen Ihnen und diesem Baum als nur nüchternes Interesse, oder?
Das ist wohl wahr. Und die Wut bezieht sich natürlich nicht auf die Tanne, ja, sondern auf die Forstwirtschaft, die so schlecht damit umgegangen ist.
Darüber müssen wir auch reden, aber sagen Sie mal erstmal, bei so viel Liebe für die Tanne kommt dann auch ein abgesägter Tannenbaum als Weihnachtsbaum zu Ihnen ins Wohnzimmer? Oder wäre das für einen Tannenliebhaber wie Sie, wäre das ein Frevel?
Nein. Oh ja, es kommt ein Tannenbaum auch bei uns in die Wohnstube. Denn bei dem Tannenbaum handelt es sich um eine sogenannte Nordmannstanne heute. Die nadelt nicht und ist auch sehr gut gewissermaßen zu transportieren. Die piekt es nicht beim Aufstellen. Und diese Bäume kommen fast grundsätzlich aus Plantagen, in der Regel sogar aus der Agrarflur. Und da ersetzen sie dann Maisfelder. Und eine Tannenbaumplantage mit Nordmannstannen ist ökologisch um Vielfaches günstiger als ein Maisacker.
Also ökologisch nicht so sehr bedenklich, sich die Nordmann-Tanne ins Wohnzimmer zu holen. Sie beginnen Ihr Buch mit dem Kapitel Geliebte Unbekannte. Jetzt haben wir gerade O Tannenbaum, das Lied und so weiter, Nordmann-Tanne im Wohnzimmer. Warum soll denn die Tanne für uns eine Unbekannte sein?
Ja, das ist tatsächlich so. Denn die Deutschen, so sagt der Volksmund, lieben die Wälder ganz besonders und die Bäume. Doch wissen tun sie darüber nur sehr wenig. Da gehen sie eigentlich dem großen Geschichtenerzähler der deutschen Forstwirtschaft unablässig auf den Leim. Denn unsere geliebte Unbekannte ist natürlich diese Tanne. Denn schauen Sie, bis vor kurzem, bis die Nordmannstanne eben populär wurde gewissermaßen, haben wir immer nur Fichten als Weihnachtsbaum benutzt. Und es hat keinen gestört. Und wir haben Tannenbaum unter der Fichte gesungen. Mhm. Und das ist ja nun sprichwörtlich geworden. Ich zitiere ja im Buch einen kleinen Vers von Robert Gernhardt aus Frankfurt, dem Satiriker. Und der macht genau das, nimmt genau das gewissermaßen auf den Spieß und verballhornt die geliebte Unbekannte oder besser gesagt die Deutschen, die das, was sie lieben, nicht genau kennen.
Genau, also im Wohnzimmer hatten wir lange Zeit nur Fichten und draußen im Wald hatten wir ja oder haben wir bis heute auch kaum Tannen, sodass wir auch dort kaum mal eine Tanne zu sehen bekommen, weil eben dort, wo früher Tannen gewachsen sind, habe ich jetzt gelernt aus Ihrem Buch, da hat die deutsche Forstwirtschaft jede Menge Fichtennutzwälder angepflanzt. Das prangern Sie so richtig an, das sind auch die Stellen, wo die Wut in Ihrem Buch durchschlägt. Was ist denn das Problem mit diesen Fichtennutzwäldern?
Das Problem ist ganz einfach, dass die Fichten ein Gebirgsbaum sind, oberhalb von 800 bis 900 Metern. Und die Standorte in Deutschland, die können Sie an einer Hand abzählen, die oberhalb von 900 Metern liegen. Und selbst dort stirbt jetzt inzwischen sogar die Fichte. Denn im Reinbestand, das zeigt die Tanne wie die Fichte, sind alle unsere Nadelbäume mehr oder weniger labil.
Reinbestand, muss ich kurz erklären, das heißt, da stehen nur Fichten nebeneinander, genau, oder sonst auch halt nur Tannen oder so, also
genau,
nichts Gemischtes.
Vor allen Dingen gleichaltrige Reinbestände. Das ist so, von Natur aus sind unsere Wälder ja unterschiedlich alt. Und die sind nicht nur im Alter unterschiedlich, sondern auch unterschiedlich in ihrer Baumartenzusammensetzung und auch unterschiedlich in ihren Baumstärken und auch unterschiedlich in ihren Baumhöhen. Das heißt, es ist ein heftig belebter Kronenoberfläche, die sich bei einem natürlichen Wald, auch den Urwäldern, zeigt. Und das genau macht die Stabilität unserer natürlichen Wälder aus. Und darauf verzichtet die Forstwirtschaft einfach. Das ist widersinnig.
Und wenn ich Ihr Buch so richtig lese, so richtig Hoffnung haben Sie nicht, dass diese Mehrgenerationenwälder, nennen Sie die, glaube ich, auch, in dem eben verschiedene Bäume verschiedenen Alters zusammenstehen, dass diese Wälder in absehbarer Zeit zurückkehren könnten, auch dann mit der Tanne, oder?
Also ich glaube schon, dass sie letztendlich kommen werden. Nur es kann sein, dass auf dem Weg dahin die Forstwirtschaft gewissermaßen sich erübrigt. Denn sie ist auf dem besten Weg, das zu tun. Sie versucht immer wieder mit den alten Rezepten eines falschen Paradigmas, so würde man mit einem soziologischen Begriff das benennen, mit einem falschen Paradigma gewissermaßen an den Wald heranzugehen. Und dieses Paradigma ist der Pflanzwald. Aus Wäldern, die man pflanzt, werden keine richtigen Wälder, sondern da werden eben nur labile Monokulturen daraus. Und wenn man wirklich Wälder wollte, dann würden wir auf diesen ganzen Unsinn mit Pflanzakten zum Tag des Baumes und so weiter verzichten, den Politikern ein liebgewonnenes Instrument aus den Händen reißen, die Bevölkerung damit an der Nase herumzuführen.
Es gibt immer schöne Bilder, wenn der Politiker mit dem Baum in der Hand oder die Politikerin dasteht.
Ne? Denken Sie nur jetzt an einen großen Baustoffhändler, der im Moment Wälder pflanzt, angeblich zum ökologischen Ausgleich. Das heißt, diese Wälder werden 7 oder 8 Jahrzehnte gar nicht überleben. Und wenn wir also wirklich Wälder wieder wollten, die stabil sind und den Klimawandel adaptieren können, gewissermaßen damit fertig werden können, dann müssten wir aus den bestehenden Wäldern durch Änderung der Forstwirtschaft natürliche Wälder erziehen. Und das geht recht einfach. Aber das heißt natürlich, dass die Forstwirtschaft das Grundwerkzeug, das sie erlernt hat, neu komponieren muss.
Auf das Thema kommen Sie, weil die Tanne einer der Bäume ist, die verdrängt wurden, eben von dem moderneren deutschen Nutzwald. Das ist ein großes Thema in Ihrem Buch, über das Sie sehr engagiert schreiben. Sie schreiben aber auch über andere Themen, zum Beispiel die Kulturgeschichte der Tanne. Dazu gehört auch der politische Missbrauch dieses Baums, auf den Sie eingehen. Wie kann man so einen Baum eigentlich politisch missbrauchen?
Ja, das geschieht ganz aktuell. Ausgerechnet durch eine Gesellschaft, die den Pflanzakt verherrlicht. Das ist die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Die vergibt jährlich einen Preis, nämlich die Goldene Tanne, ausgerechnet an Lobbyisten, die sich für die Waldkalkung einsetzen. Und die Waldkalkung ist der völlig falsche Weg. Unsere Wälder müssen so bewirtschaftet werden, dass sie keine Nährstoffe brauchen. Und das lässt sich ganz einfach bewerkstelligen, indem ich eben diesen vielgestaltigen Wald wieder erzeuge durch Naturverjüngung. Und da ist die Tanne das Beispiel, mit der das ginge. Und insofern ist es ein übler Missbrauch, ausgerechnet die Tanne zum Ikone des falschen Vorgehens zu wählen.
Und Waldkalkung, dieser Begriff, den Sie gebraucht haben, der heißt, man bringt da großflächig Kalk in den Wald, um da Nährstoffe einzubringen, so ungefähr?
Ja, eine Waldkalkung aus der Luft geschieht sie heute mit dem Hubschraubern. Die ist schon nach 5 Jahren im Waldboden nicht mehr nachzuweisen. Wo ist sie geblieben? Die ist in unser Grundwasser geschwemmt worden und erhöht den Nitratgehalt unseres Grundwassers.
Herr Bode, ich mache mal noch einen Versuch, Sie auf die Kulturgeschichte der Tanne umzubiegen. Ja. Ihr Buch ist ja auch eine Literaturgeschichte der Tanne. Ich war mit den Ohren geschlackert, wer alles über die Tanne geschrieben hat, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, oder Texte geschrieben hat, in denen die Tanne eine wichtige Rolle spielt. Hans Christian Andersen, Else Lasker Schüler, Hans Fallada, von dem stammt der Satz, vor einem strahlenden Tannenbaum werden alle Zweifel stumm und alle Kinderherzen gläubig. Was ist denn für Sie der schönste Tannentext, den Sie gefunden haben?
Also das ist ganz eindeutig der kleine Vers Advent, Advent. Ich habe ihn zitiert, ich habe ihn gebracht, ich schlage ihn gerade mal eben auf.
Mhm. Und sagen Sie uns noch den Autor dazu?
Ja, das ist Rainer Maria Rilke.
Mhm.
Soll ich ihn vorlesen? Es sind ja nur wenige Zeilen.
Dann machen Sie das.
Advent. Es treibt der Wind im Winterwalde, die Flockenherde wie ein Hirt. Und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird. Und lauscht hinaus, den weißen Wegen, streckt sie die Zweige hin, bereit. Und wehrt dem Wind und wächst entgegen, der eine Nacht der Herrlichkeit. Und damit ist alles gesagt über die Tanne. Denn dieses Gedicht habe ich deswegen mein liebstes Tannengedicht, weil es die Sensibilität der Tanne als Baumart so schön apostrophiert. Denn die Tanne ist von all unseren Bäumen diejenige, die auf die Fehler der Forstwirtschaft am härtesten reagiert, nämlich indem sie sich sofort verweigert. Sie können Tannenwälder praktisch nicht pflanzen. Sie gehen auf der Freifläche durch Früh- und Spätfroste sofort ein und so weiter. Aber unter Buchen, natürlich ausgesät, tut sie es prächtig. Eigenartig, nicht wahr?
Eigenartig, besonders die Tanne, viel mehr, noch viel mehr, als wir jetzt ansprechen konnten über diesen Baum, lernen Sie in dem Buch von Wilhelm Bode, erschienen beim Matthes und Seitz Verlag, natürlich in einem sehr schönen tannengrünen Einband. Vielen Dank, Herr Bode, für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Wir gehen jetzt an einen Ort, an dem es auch immer viel Schnee gab und viele Gletscher. Aber in 200 Jahren ist das vielleicht alles vorbei in Island. Weil wir zu wenig tun gegen den Klimawandel. Und das liegt auch daran, wie wir über den Klimawandel sprechen. Das glaubt jedenfalls der isländische Autor André Snæ Magnason. Er hat deswegen ein Buch geschrieben, das anders vom Klima und von uns zu erzählen versucht. Das Buch Wasser und Zeit. In Island ist das sein Bestseller. Das wird derzeit in 27 Sprachen übersetzt, das Buch. Und Martin Hahn hat den Autor in Island getroffen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die tschechische Journalistin Milena Jesenská, die kennt Kafka-Leserinnen und Leser als Freundin von Franz Kafka durch den intensiven Briefwechsel der beiden. Milena Jesenská hat aber auch ein eigenes interessantes Werk hinterlassen und das können wir jetzt entdecken durch das Buch Prager Hinterhöfe im Frühling mit Feuilletons und Reportagen von Milena Jesenská aus den Jahren 1919 bis 1939. Der Kritiker Helmut Böttiger hat dieses Buch gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Tag.
Können Sie uns mal einen Text von Milena Jesenská vorstellen, den Sie jetzt besonders interessant fanden aus dem Buch?
Ja, sie war nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ende des Habsburger Reichs in Wien und hat für eine tschechische Zeitung aus Wien berichtet, aus dieser Zeit nach 1918, 1920. Und da beschreibt sie vor allem das Alltagsleben und das Leben der unteren Schichten. Und besonders beeindruckend ist, wie sie schreibt, was es in Wien da zu essen gibt. Und sie beschreibt da Gemeinschaftsküchen. Es waren so eine Art Kantinen für die unterschiedlichen Berufstätigen. Und diese Kantinen waren alle gleich. Es roch überall nach einem ganz schlechten Fett und vor allem nach Kraut. Und dieser Krautgeruch, der ganz Wien durchdrang und der ganz entsetzlich gewesen sein muss, der steigt einem da wirklich in die Nase, wenn man das liest.
In diesen Texten aus Wien, kurz nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Wie ist denn Milena Jesenská überhaupt Journalistin geworden? Was für einen Weg hat sie genommen?
Ja, sie wollte in Prag, wo sie auf die erste Mädchenschule ging, also eigentlich eine relativ fortschrittliche Ausbildung hatte, da wollte sie dann einen Schriftsteller heiraten, Ernst Pollack, der so ein Literat war. Und den hat sie in diesem Prager Künstlercafé, Café Arco, wo sie alle verkehrt haben, getroffen. Und sie wollte mit ihm ausbüchsen nach Wien. Der Vater allerdings steckte sie erstmal deswegen in die psychiatrische Klinik, weil er wollte auf keinen Fall, dass sie so einen heiratet. Und als sie dann volljährig war, ist sie sofort mit Ernst Pollack nach Wien und hat dort angefangen, aus Geldnot Zeitungsartikel zu schreiben. Und sie machte da schon nach ein, zwei Jahren ein bisschen auf sich aufmerksam in der Tschechoslowakei und ist dann ein paar Jahre später, nachdem sie sich von Ernst Pollack getrennt hat, in Prag doch zu einer führenden Feuilletonistin geworden, betreute die Frauenseite einer wichtigen, der größten, auflagenstärksten tschechischen Zeitschrift, Zeitung, Narodni Listy, und machte sich da einen Namen auch als eine Vertreterin so fortschrittlicher Betrachtungsweisen. Und sie hat diese Frauenseite so ganz subversiv zu einem Organ der Emanzipation gemacht.
Da hat sich wahrscheinlich ihr Schreiben dann auch sehr verändert, denn offenbar hat sich ihre Position in diesem ganzen journalistischen Betrieb ja auch sehr verändert.
Ja, das ist ein langsamer Aufstieg, aber schon in diesen Sozialberichten aus Wien. Das ist relativ spannend, weil sie doch einen Blick hat auf Ungerechtigkeiten, soziale Ungerechtigkeiten, die sozialen Hierarchien. Und natürlich konnte sie als Frau dann als Redakteurin nur die Frauenseite betreuen. Also das war gar nicht vorgesehen, dass sie irgendwie politisch da engagiert ist und Leitartikel schreibt. Und die Frauenseite hat sie dann langsam haben unterwandert. Und interessant ist, dass sie dann einen Ausflug an die Stuttgarter Weißenhofsiedlung macht, so eine moderne Architektur, die etwas so von Freigeistigkeit, Weiträumigkeit hatte, Entspanntheit, Moderne. Und das hat sie sehr angezogen. Und sie beschreibt zum Beispiel auch die Prager Hinterhöfe, wo man zuerst denkt, das ist sehr sozialromantisch, da hängen irgendwie an den Pavlatschen irgendwie die Kartoffelkörbe und so. Aber sie beschreibt auch das soziale Elend. Und der Artikel mündet in eigentlich einen Angriff auf die Stadtplanung, dass man das alles viel mehr begrünen sollte und lebensfreundlicher machen sollte.
Ah, das heißt ja auch, dass in diesem Buchtitel Prager Hinterhöfe im Frühling, da habe ich mir was Pittoreskes vorgestellt, aber dahinter steckt eben offenbar noch etwas ganz anderes. Also dieser Band geht bis 1939. Milena Jesenská ist 1944 gestorben in einem deutschen KZ in Ravensbrück. Was ist da passiert? Warum ist dieses Schreiben da abgerissen?
Sie wurde im Lauf der 20er Jahre ganz engagiert, auch als Kommunistin. Es ist übrigens ganz interessant mit dem Seitenblick auf Kafka, in welche Welt Kafka da geriet und dass er selber in dieser Welt war. Also Milena Jesenská war sehr engagiert. Ein paar Jahre lang war sie überzeugte Kommunistin, hat sich dann allerdings mit der offiziellen Linie überworfen, weil sie zu moralisch war, zu engagiert war in dem Sinn der Parteichargen. Mhm. Sie war eben unabhängig, unbestechlich, hat immer den Blick auf Ungerechtigkeiten gehabt und wurde dann als Trotzkistin verfemt. Und dann hat sie Mitte der 30er Jahre ihre letzte journalistische Phase gehabt bei einer liberalen, demokratischen Zeitung, wo sie auch politisch Stellung bezog. In dieser Zeit wirklich eine Ausnahme und tatsächlich eine Journalistin, auf die sich heute in der Tschechoslowakei viele Frauen berufen. Sie war eine Vorgängerin der Frauenrechte und natürlich nach dem sogenannten Anschluss an Hitler-Deutschland ging sie in den Untergrund und wurde dann verhaftet und wurde ins Konzentrationslager verfrachtet. Ihre Artikel, gerade die letzten politischen Artikel, sind geradezu auch heute anschlussfähig in so einer undogmatischen, radikaldemokratischen Position.
Die Artikel von Milena Jesenská, die wir jetzt zum Glück entdecken können mit diesem Buch Prager Hinterhöfe im Frühling. Das wurde von Alina Wagnerowa herausgegeben, übersetzt von Christina Kallert. Im Waldstein Verlag ist das Buch erschienen mit gut 400 Seiten. 32 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger.
Ich heiße Katja Bonet und verschenke das Buch Was man sät von Marieke Lukas Rineveld. Niederlande. Es ist Winter. Ein Junge stirbt, bricht einem Eis. Seine von Gott gestrafte, tiefreligiöse Familie bleibt zurück, voller Trauer und Verwirrung. Am Anfang des Romanes sind nur Gerüche. Von Eutersalbe, Suppe, Wurst, Küche, Kühen, Stall. In diesem Spannungsfeld zwischen Begehren und Ekel, Bibel und Brutalität, Sexualität und Schuld wächst Jars auf. Jacke, die zehnjährige Ich-Erzählerin. Nach dem Tod ihres Bruders will sie das warme rote Kleidungsstück nicht mehr ausziehen. Ist sie am Tod ihres Bruders schuld? Was man sät, ist ein unprätentiöses Buch, so einfach und schonungslos wie das Leben auf dem Bauernhof. Leben und Sterben geben sich ständig die Hand. Kot und Tod, Pimmel und Himmel, wie in dem Christbaumschmuck, den goldenen Engelchen, die Jacke so liebt. Ich mag es, wie genau die Autorin Marieke Lukas Rineveld die Geschwister beobachtet. Jeder kämpft mit dem Verschwinden auf seine Art. Der Bruder quält Tiere, die Mädchen igeln sich ein, sie spielen Tode nach. Ich vergnüge mich an den Sprachbildern, dem kindlichen Humor. Ich werde das Buch meiner Tochter Lola schenken. Sie ist nur wenig älter als die Hauptfigur. Ich schenke ihr gern Bücher, die von Mädchen oder Frauen erzählen. Bücher von interessanten Autorinnen. In der Schule werden ihr fast ausschließlich Werke von männlichen Autoren vorgesetzt. Ich bin gespannt, ob das Buch für sie als Teenager auch funktioniert.
Katja Bonet verschenkt Was man sät von Marieke Lukas Rineveld. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen mit 320 Seiten für 22 Euro zu haben. Die große Denkerin Susan Sontag, die hat sich mal in einem abgegriffenen Exemplar eines Romans festgelesen. Ein Sommer in Baden-Baden hieß dieser Roman von Leonie Zübken. Für Susan Sontag ist das einer der aufregendsten Romane des 20. Jahrhunderts. Und wenn sie sich nicht eingesetzt hätte, Susan Sontag, für dieses Buch, wäre das vielleicht ganz vergessen worden. Wir werden jetzt von einer Buchhändlerin zum Glück an diesen Roman erinnert, von Beate Scherzer von der Buchhandlung Prust in Essen. Ich grüße Sie, Frau Scherzer.
Schönen guten Tag, Herr Mayer.
Also Ein Sommer in Baden-Baden von Leonie Zübken. Warum wollen Sie das wiederum empfehlen?
Ja, weil ich das ähnlich sehe wie Susan Sontag, wenn ich auch nicht so eine große Stimme habe, wie sie gehabt hat. Ich bin darauf gestoßen vor etwa 10 Jahren. Da ist das nämlich schon mal beim Berlin Verlag erschienen. Und jetzt ist es bei Aufbau in der gleichen Übersetzung, und zwar von Alfred Frank, wieder rausgekommen. Zübken hat nie erlebt, dass dieses Buch erschienen ist, weil er das in der Sowjetunion gar nicht hätte herausbringen können. Das war ihm klar. Ganz kurz zu der Geschichte. Ein Intellektueller fährt in den 70er Jahren von Moskau nach St. Petersburg und hat als Lektüre dabei die Tagebücher von Anna Grigorjewna, das war die zweite Frau von Dostojewski und seine große Liebe. Und in diesen Tagebüchern fahren wiederum die beiden mit dem Zug von St. Petersburg nach Baden-Baden. Und diese beiden Züge, kann man fast sagen, die fahren so ineinander wie die beiden Geschichten. Und das ist fantastisch gemacht. Teilweise ändert sich die Richtung des Zuges innerhalb des Satzes und man ist trotzdem die ganze Zeit dabei und es ist einem klar, in welcher Geschichte man gerade ist. Also eine ganz große Empfehlung, nicht nur von Frau Sontag, sondern auch von mir.
Klingt sehr interessant, Ein Sommer in Baden-Baden von Leonie Zübken, die erste Empfehlung von Beate Scherzer. Ihre zweite, das ist ein Buch, das heißt Schreibtisch mit Aussicht, Schriftstellerin über ihr Schreiben. Ilka Piepgras hat das geschrieben. Was hat Ihnen denn daran gefallen?
Also einmal finde ich das interessant, dass in diesem Jahr, wo fast alle großen Literaturpreise an Frauen gegangen sind, anscheinend immer noch ein großes Manko herrscht bei den Schriftstellerinnen selber, dass sie eben sagen, sie werden nicht so anerkannt wie die Männer. Ich finde, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Aber wenn man dann zum Beispiel, also ich lese, finde, sagt vielleicht mal so ein paar Autorinnen, die da schreiben, Theresia Mora, Deborah Levy, Elfriede Jelinek, Antonia Baum, aber auch Siri Hustvedt, Ann Tyler, es ist sehr international, Sibylle Berg ist mit dabei. Und wenn man dann den Beitrag von Elfriede Jelinek liest, dann hat man wiederum das Gefühl, es hat sich noch gar nichts geändert. Oder Sibylle Berg, die sagt, die Kritiker hätten am Anfang immer über sie geschrieben, sie würde zu männlich schreiben.
Und das ist, das schreiben die Autorinnen vor allem über ihre öffentliche Wahrnehmung und wie sie publiziert werden, kritisiert werden und so weiter, oder auch über ihr Schreiben selbst?
Auch über ihr Schreiben selbst. Ich finde das ein spannendes Buch, was man sich irgendwo auf den Tisch legt. Und ich lese jetzt immer irgendeinen Beitrag, wenn ich gerade mit dem Roman fertig bin, bevor ich dann den nächsten anfange.
Auch eine interessante Methode für das Buch Schreibtisch mit Aussicht, Schriftstellerin über ihr Schreiben von Ilka Piepgras. Und dann haben Sie noch eine Empfehlung für uns. Das hat einen interessanten Titel, dieses Buch. Das heißt nämlich Und sie waren wieder einmal alle nackt. Da kann man sich so einiges bei denken bei diesem Titel. Was steckt denn dahinter?
Also dahinter steckt, oder ich muss vielleicht erst mal sagen, das ist ein Buch über Renate Schmitzer, eine der bekanntesten Kostümbildnerinnen der letzten 40 Jahre. Die ist im Frühjahr 2019 gestorben. Und in dem Buch machen Weggefährten von ihr eine große Hommage an sie, kann ich gleich noch was zu sagen. Hinter diesem Satz steckt Folgendes. Renate Schmitzer ist nach Premieren oft gefragt worden, wie waren denn die Kritiken? Und da die Kostüme selten in Kritiken erwähnt werden, hat sie dann immer geantwortet und sie waren wieder einmal alle nackt.
Ah ja, verstehe. Ja. Sehr gute Replik, ja.
Wahnsinnig, ne? Ja. Das habe ich selber in dem Vorwort gelesen. Also das Buch ist herausgegeben und war eine Initiative von dem Lebensgefährten Und der wiederum hat viele Weggefährten, unter anderem Dietrich Hilsdorf und Dieter Richter, die haben nämlich meistens mit Frau Schmitzer zusammengearbeitet, gebeten, in Archiven Fotos rauszusuchen, Figurinen, die sie gezeichnet hat. Und Texte, die Weggefährten geschrieben haben, sind da drin. Und es ist traumhaft schön gemacht.
Ich habe auch gesehen, das Buch hat sogar Stoffmuster dabei, dass
genau.
Man sich das noch plastischer vorstellen kann, was für Kostüme das waren.
Ja, so ein bisschen. Ja, das eine ist ein Paillettenstoff, das andere ist Spitze. Und wenn man die Fotos anschaut, dann sieht man, dass sie ganz, ganz viel mit Spitze gearbeitet hat und meistens mit leichten Stoffen. Ich habe hier in Essen ein paar Kunden vom Theater. Und die haben das schon gekauft und haben gesagt, ich habe mich in diesen Hosen so wohl gefühlt. Und ich dachte, das ist einfach so vor Weihnachten ein besonders schönes Buch, also in rotes Leinen gebunden, dann eben diese Stoffe drin, die tollen Fotos, die Figurinen teilweise auf Transparentpapier. Und dafür ist es sehr preisgünstig. 38 Euro kostet es.
Genau, nur. Und toller Titel auch noch. Ich zitiere ihn gern nochmal. Und sie waren wieder einmal alle nackt.
Genau.
Das Buch über die Kostüme von Renate Schmitzer. Eine der Empfehlungen von Beate Scherzer von der Buchhandlung Proust aus Essen. Am Anfang haben wir geredet über den Roman Ein Sommer in Baden-Baden von Leonie Zübkin und dann über das Buch Schreibtisch mit Aussicht, Schriftstellerin über ihr Schreiben von Ilka Piepgras. Haben Sie ganz herzlichen Dank für diese tollen Empfehlungen, Frau Scherzer.
Ich danke Ihnen, Herr Mayer, und schöne Weihnachten und bleiben Sie gesund.